Ja, Klischees in diesem Sinne, dass ich ein bisschen empört darüber bin, dass so viele Leute den Islam mit Terror verbinden, unbedingt. Es gibt ja Terroristen, die keine Islamisten sind, es gibt jüdische Terroristen, es gibt christliche Terroristen, es gibt Christfundamentalisten, aber es gibt diese Neigung, die den Islam und den Moslems mit dem Terror unmittelbar verbinden. Besonders ist das in Amerika so, und das hat mich mehrfach empört. Ich habe schon verschiedene Diskussionen so in Amerika darüber gehabt. Also ich dachte, muss man mal niederschreiben.
Können Sie sich erinnern, wann genau dieser Zeitpunkt war, als Sie dachten, jetzt ist es Zeit, ein solches Buch zu schreiben gegen diese Klischees?
Ja, ich habe ja beim selben Verleger, beim Droste vor 5 Jahren ein Buch veröffentlicht hier. Und damals hieß es Terror als Vorwand. Ich sagte, man benutze sehr oft den Terror, der eine echte Weltgefahr ist, zweifellos. Aber man benutzt ihn sehr oft als einen Vorwand, als eine Ausrede, um eine gewisse Politik zu führen, die eigentlich mit dem Terror nichts zu tun hat. In diesem Fall war es zum Beispiel der Irakkrieg, gegen den ich damals geschrieben habe. Und damals zählte ich wirklich unter den allerwenigsten in Israel, die sich dem widersetzt haben. Oder auch die Siedlungsbewegung bei uns beruht immer auf den Vorwand Terror, Terror, Terror. Und ich sage, diese Politik ermutigt den Terror, beflügelt den Terror und nicht im Gegenteil. Also das hat mich schon seit geraumer Zeit beschäftigt.
Was Ihr Buch allein schon sehr empfehlenswert macht, ist, dass Sie den Islam noch immer sehr genau erklären. Dass Sie Ursprung, Inhalt, ja, wirklich sehr detailliert auflisten, aufschreiben. Haben Sie den Eindruck, dass wir eigentlich viel zu wenig über den Islam wissen?
Ich glaube, dass die Leute im Allgemeinen so gut wie nichts über den Islam wissen. Das ist so eine Art eine mysteriöse Religion. Und wir Juden, wir verstehen das ja. Woher stammte eigentlich der Antisemitismus? Der Antisemitismus hatte als Ursache die Tatsache, dass die Juden nicht wie in der damaligen Welt alle Christen geworden sind. Ich spreche jetzt von dem römischen Kaiserreich. Es gab eine Zeit, in der alle Völker innerhalb des römischen Kaiserreiches zum Christentum übergekehrt sind. Und die Juden nicht, die sind ja ihrer eigenen Religion treu geblieben und die betrachteten die Christen als eine Art Reformation. Also das war genauso zwischen dem Judentum und dem Christentum wie zu Zeiten Martin Luthers. Zwischen den Katholiken und der Reform. Also die Juden haben keinen Grund gehabt, Christen zu werden. Sie meinen, wir haben ja die ursprüngliche Religion, die echte Religion. Warum sollen wir da einen Ersatz akzeptieren? Aber die Tatsache, dass eine Minderheit sich anders verhält als die Mehrheit, eine Minderheit ihre eigene Religion hat, ihren eigenen Gottesdienst, den man nicht versteht beziehungsweise nicht verstehen will. Das macht die Leute argwöhnisch. Was tun diese Leute da, diese Minderheitsleute unter sich, im Geheimnis da, in dieser Synagoge? Was für Verschwörungen bereiten sie da vor? Und wenn man jemanden nicht kennt, wird man argwöhnisch und der Argwohn schürt dann die Angst und die Angst schürt den Hass. Und so ist es dazu gekommen. Und ich fürchte sehr, dass es sehr oft mit dem Islam heute so ist. Ich halte die meisten Moslems für normale Leute, genau wie gläubige Christen, wie gläubige Juden. Die haben ihre Religion, das ist eine Version der Religion des Gottes, die wir alle kennen. Und das bedeutet nicht, dass sie Verschwörer sind oder irgendwelche komische Ideen haben. Aber weil man sie nicht kennt und nicht weiß, was sich da abspielt und woher sie kommen und was genau ihre Religion bedeutet, wird man argwöhnisch und dann bekommt man Angst und dann kommt der Hass.
Gab es für Sie Überraschungen, als Sie sich noch einmal eingehender mit dem Islam beschäftigt haben jetzt für dieses Buch? Haben Sie überraschende Dinge entdeckt?
Nein, ich fand das eine Notwendigkeit. Die Leute, die ich immer treffe, aber auch in Israel, ja, erstaunen mich immer, wenn sie von dem Islam sprechen, weil sie so wenig davon wissen. Sie wissen von den Wurzeln der Ursachen des Islams nicht und wissen gar nicht, was das heute bewirkt. Jetzt in Israel ist das besonders interessant, weil wir leben ja mit den Palästinensern fast so wie verflochten und nebeneinander, nicht seit heute, seit 100, 150 Jahren. Und dennoch kennen wir uns gegenseitig überhaupt nicht, keineswegs. Wir leben nebeneinander, aber Rücken zu Rücken. nicht miteinander. Sie kennen uns nicht, wir kennen sie sich. Und wiederum kommt dieser Teufelskreis, ja, Argwohn und Angst und Hass. Hass und Argwohn und Hass befindet sich, und Angst vor allem, befindet sich auf beiden Seiten. Allerdings können die Palästinenser nicht verstehen, wenn wir sagen, dass wir vor den Palästinensern Angst haben oder vor den Arabern Angst haben. Glauben sie es nicht. Sie meinen, das wäre Propaganda. Und wir glauben nicht, dass sie vor uns Angst haben, weil wir ja ein ganz kleines Volk in diesem Ozean von Moslems und Araber sind. Aber ich habe gerade ein Buch gelesen, das hat mich so sehr beeindruckt, von dem ehemaligen jordanischen Botschafter in Israel, von dem ersten jordanischen Botschafter in Israel, Marwan Muasher. Der ist danach Außenminister von Jordanien geworden. Heute ist er ein Spitzenbeamter der Weltbank in Washington. Und der wollte nicht nach Israel kommen. Der hatte vor Israel Angst gehabt, hasste Israel und wollte das gar nicht. Aber der König hat ihn dazu gezwungen, schreibt er in seinem Buch. Und er ist kein Pro-Israeli geworden, er ist kein großer Bewunderer von Israel geworden, als er da 3 Jahre in Israel verbrachte. Aber eine Sache, sagt er, hat ihn ganz besonders beeindruckt und beeinflusst. Er sagt, wir wussten immer, dass für uns alle Israel eine Gefahr ist, eine Gefahr, die wir fürchten müssen. Aber ich habe in Israel entdeckt, was ich nie geglaubt hätte, dass die Israelis vor uns Angst haben, dass die Israelis sich immer über die Sicherheit Sorgen machen, was für mich völlig neu war. Also wenn ein Israeli das liest, versteht er es wiederum nicht. Wieso ist das für ihn neu? Aber das ist eben die Situation im Nahen Osten. Deshalb glaube ich, dass man sich vor allem gegenseitig kennenlernen muss.
Sie beschreiben dafür in Ihrem Buch auch ein ganz gutes Beispiel. Sie trennen zwar sehr genau zwischen Muslimen, friedlichen Muslimen in eurer Welt und gewaltbereiten Islamisten, sagen aber, selbst mit der Hamas kann man verhandeln, man kann Dinge erreichen. Und Sie beschreiben, wie 2005, als Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, es ein Abkommen mit der Hamas gegeben hat. Ein überraschendes, ein sehr spannendes. Erklären Sie uns das bitte noch einmal.
So, also die Hamas-Bewegung ist zweifellos eine islamistische, fundamentalistische und terroristische Organisation. Das sagen Sie von sich selber. Das muss nicht ich sagen, so beschreiben Sie sich selber. Dass Ihr Ziel ist, den Staat Israel zu vernichten, das sagen Sie ganz offen. Und wiederholen es ununterbrochen. Also sagten wir, mit der Hamas kann man nicht sprechen. Erstens spricht man nicht mit jemandem, der sie vernichten will. Man spricht nicht mit Terroristen, mit Verbrechern und so. Und außerdem sagten wir, ja, selbst wenn wir mit der Hamas sprechen gewollt hätten, also die hätten mit uns nicht gesprochen, die wollen uns doch ja nur vernichten und so. Und dann, wie immer, stellte sich heraus, dass alle diese Slogans und alle diese Prinzipien sich sehr schön anhören, aber in Wirklichkeit, was in der Politik tatsächlich spielt, sind die gegenseitigen Interessen. Wenn es ein Interesse gibt, dann vergisst man die Prinzipien und die Überschrift und so weiter. Anfang 2005 stand unser Ministerpräsident, der damalige Ministerpräsident Sharon, vor der Entscheidung, den Gazastreifen zu räumen, die Siedlungen auf dem Boden des Gazastreifens zu räumen, aber er wollte es einseitig machen, nicht im Einklang mit den Palästinensern. Das war der große Fehler und dafür bezahlen wir bis heute. Aber immerhin wollte er dieses besetzte Gebiet räumen. Nur hat er eine große Sorge gehabt. Eine Armee, die sich zurückzieht. Eine Armee, die sich zurückzieht im Rahmen des Kriegszustandes, weil es ja kein Friedensprojekt gab, ist anfällig. Man kann so eine Armee beschießen, sie kann sich nicht sehr gut verteidigen. Scharfschützer besonders sind gefährlich, und hätte er im Laufe der Räumung des Gazastreifens Verluste erleiden müssen, so wäre es für ihn damals in der Innenpolitik in Israel völlig verheerend gewesen. Also er musste einen Weg finden, um einen friedlichen Abzug zu sichern. Und er wusste genau mit wem er so etwas besprechen sollte, und hat sich entschieden, mit der Hamas zu sprechen, obwohl die Hamas damals, anders als heute, noch gar nicht an die Macht war. Die Wahlen hat sie erst im Januar 2006 gewonnen. Also hat er anhand von Ägyptern, die als Vermittler da eingetreten sind, hinter den Kulissen mit der Hamas verhandelt und sagte Folgendes: Ihr Hamas-Leute, ihr wollt uns aus dem Gazastreifen raus. Das ist euer Interesse. Wir wollen aus dem Gazastreifen raus, aber friedlich. Also wenn ihr uns einen friedlichen Abzug sichern können, dann verlassen wir den Gazastreifen, sonst bleiben wir da.
Das hat funktioniert, aber danach
hat es... Das hat nicht nur funktioniert, das hat hundertprozentig funktioniert, weil die Vereinbarung wurde vollkommen respektiert. Es ist kein einziger Schuss während des Abzuges gefallen. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres nochmal genau so mit der Hamas einen Waffenstillstand vereinbart, was zeigt, dass wenn es Interesse gibt, kann man den Weg finden. Und so war es immer in der menschlichen Geschichte. Man sagt immer, mit dem Feind kann man nicht sprechen. Aber mit wem soll man sprechen, wenn nicht mit dem Feind? Mit dem Freund braucht man keinen Friedensprozess ins Leben rufen.
Sie haben das als ein kleines Beispiel genannt dafür, dass man gemeinsame Interessen finden kann. Dass man also zwischen verfeindeten Gruppen gemeinsame Interessen finden kann. Wenn man das jetzt in einem größeren Sinn sich angucken würde, welche gemeinsamen Interessen könnte es denn geben, zum Beispiel auch für die Europäer, die europäischen Staaten, sich stärker mit den islamistischen Kräften zu beschäftigen und auch sie zu integrieren?
Also zunächst einmal müssen wir wahrnehmen, was die Europäische Union immer behauptet, Ruhe im Nahen Osten wäre ein europäisches Interesse. Das wiederholt man uns ununterbrochen und ich erwidere, wenn es wirklich ein europäisches Interesse ist, dann müsse Europa etwas für das eigene Interesse machen. Nun gibt es zwei Probleme. Es gibt das Problem des Weltterrorismus und es gibt das Problem des Nahen Ostens. Die beiden sind nicht unbedingt miteinander verbunden. Gäbe es überhaupt keinen Nahostkonflikt, gäbe es überhaupt keinen Staat Israel, so hätten wir das Problem des Islamismus und Terrorismus genauso gehabt. Schauen Sie, es gab in dem Nahen Osten unheimlich viele Kriege, die mit Israel überhaupt nichts zu tun haben. Der achtjährige Krieg zum Beispiel zwischen dem Iran und Irak. Ja, was hatte der mit Israel zu tun gehabt? Oder der Krieg zwischen Ägypten und Jemen. Oder verschiedene Turbulenzen innerhalb der arabischen Länder, die mit Israel nichts zu tun haben. Aber wenn Sie die Al-Qaida-Bewegung in Betracht ziehen, das ist besonders interessant. Diese Bewegung hat ja ursprünglich mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Die wurden von den Amerikanern unterstützt und ermutigt, haben von den Amerikanern Geld und Waffen bekommen, weil sie die Russen in Afghanistan bekämpft haben. Nur dann, 1991, während des ersten Golfkrieges, behauptete diese fundamentalistische Bewegung, die Al-Qaida, die Heiden und die Ketzer, also in diesem Fall die Amerikaner, hätten den heiligen Boden entweiht. Insofern, dass sie in Saudi-Arabien, und das ist das heilige Land für sie, nicht Palästina, in Saudi-Arabien Truppen stationiert. Und das war eine Entweihung des heiligen Bodens. Und von diesem Punkt an sind sie antiamerikanisch geworden. Diese Bewegung hat bis auf den 11. September in ihrer Propaganda Israel, Palästina oder Jerusalem überhaupt nie erwähnt. Das war überhaupt kein Thema für sie. Erst nach dem 11. September haben sie verstanden, dass das ein gutes Thema für die Propaganda ist. Aber das ist nicht ihr Ziel. Also haben wir zwei Probleme. Wir haben das Problem des Nahen Ostens, das natürlich auch einen Einfluss auf Weltterrorismus hat. Aber wir haben Weltterrorismus, das alleine steht und sich. Was man dagegen tun kann, das war eigentlich Ihre Frage.
Ja.
Ich glaube, Weltterrorismus zunächst einmal muss man anhand zwei Methoden bekämpfen. Gleichzeitig.
Ja, wenn wir von dem Ausgang nochmal, Sie gehen eigentlich davon aus, dass Al-Qaida diese Welt verändert hat, was ja auch ein Allgemeingut ist eigentlich. Und Sie sagen, versuchen in dem Buch Linien zu ziehen, wie man diese Veränderung wieder rückgängig machen könnte. Und das hat etwas damit zu tun, wie man sich dem Islam gegenüber verhält.
Ja, aber da haben Sie zu tun mit Fundamentalisten, die eigentlich die ganze Welt bekämpfen. Al-Qaida ist eigentlich so eine Rahmenorganisation. Es gibt verschiedene autonome Organisationen, aber die alle die gleiche Motivation haben, nicht nur die westliche Kultur zunichte machen, sondern auch die arabischen Regimes, die arabischen Regierungen, die nicht pur genug sind, auch zunichte machen. Also da gibt es ein Problem, das uns alle beschäftigt, Europäer, Amerikaner, Israelis, Araber genauso. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Araber auch davor Angst haben und dem bekämpfen. Also zwei Sachen. Die Terroristen selber, die Fanatiker, diejenigen, die zum Selbstmord bereit sind, die kann man nicht überzeugen. Da gibt es keinen Weg, mit denen einen Dialog zu führen. Die muss man bekämpfen. Aber nicht bekämpfen wie in Irak oder in Afghanistan anhand von Flugzeugen und U-Booten und Kanonen und Panzer, sondern anhand von Geheimdiensten. Man sagt ja immer, man muss die Infrastruktur des Terrors zerstören. Was ist denn die Infrastruktur des Terrors? Das ist doch nicht so wie ein Land, das Eisenbahn hat und Fabriken hat und Städte hat und Flughäfen und so weiter. Das haben die alles nicht. Die Infrastruktur des Terrors, das sind die Köpfe der Menschen. Das ist die Infrastruktur, die die Menschen zu Fanatismus führt. Also die muss man penetrieren, deren Reihen muss man penetrieren, und das ist eine langjährige, wirige Arbeit, weil man die, die Agenten ausbilden muss, und das ist schwierig, und schwierig für einen Politiker ist es weit zu lang.
Es ist natürlich,
aber es gibt keine andere Methode. Aber damit, selbst wenn man das tut, und wir in Israel machen das und machen das sehr erfolgreich und sehr effizient, gewinnen aber den Krieg gegen Terror überhaupt nicht. Warum? Weil die Terroristen, die schon die Fanatiker sind, alleine zu bekämpfen ist unentbehrlich, aber reicht nicht aus. Es kommen ja immer neue. Warum? Weil wir mit einer Bevölkerung zu tun haben, die unzufrieden ist, frustriert ist, aussichtslos, hoffnungslos ist.
Das heißt, dort müsste man etwas ändern eigentlich.
Bitte?
Dort müsste man etwas ändern. Dort müsste man
das ist genau die Hauptarbeit. Man muss sich um die Bevölkerung beschäftigen, damit man dieser Bevölkerung gemeinsam den Terror bekämpft. Damit aus dieser Bevölkerung keine Terroristen entstehen. Denen muss man eine Hoffnung geben. Und das ist die richtige, echte Arbeit, um das Problem zu überwinden. Was den Nahen Osten anbelangt, ist ein anderes Problem, aber da wollen Sie mir eine andere Frage stellen.
Nein, ich denke nur, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, ja schon in Israel sehr schwer, fast unlösbar ist, aber auch in Europa es offensichtlich so große Probleme macht. Rotterdam hat in diesen Tagen einen neuen Bürgermeister bekommen. Ein Bürgermeister, der gebürtiger Marokkaner ist, der Sohn eines Imams ist und der vor dem Problem steht, Integration in einer europäischen Großstadt zu betreiben, die nicht so funktioniert, wie man das haben möchte. Und dieser Bürgermeister ist sehr viel weniger optimistisch als Sie. Er sagt nämlich zum Beispiel, dass diejenigen, die sich hier nicht integrieren möchten, können, wollen, wie auch immer wir das jetzt bewerten wollen, mögen doch bitte in das nächste Flugzeug steigen. Was bedeutet das, wenn selbst ein gebürtiger Marokkaner, ein Muslim, so enttäuscht ist von den Möglichkeiten der Integration, auch in Europa?
Ja, aber das ist ein Teufelskreis. Die Leute, die den Eindruck haben, dass sie nicht akzeptiert werden, dass sie unerwünscht sind, dann bleiben sie unter sich, gehen in die Moschee und machen sich Gedanken über ihre eigene Gemeinschaft beziehungsweise über ihr Ursprungsland. Das ist ein Teufelskreis. Wenn man denen die Tür öffnet, man denen eine Möglichkeit gibt, dann werden sie sich integrieren lassen. Ich kann nochmal das Beispiel der Juden bringen. Die Juden waren Hunderten, Tausenden von Jahren in Europa ausgegrenzt, lebten in Ghettos und auf jeden Fall von der allgemeinen Gesellschaft nicht nur verhasst, sondern vor allem ausgegrenzt. Als man den Juden mit Beginn der Französischen Revolution und besonders mit Napoleon die Gleichberechtigung gewährt hat, haben sich die meisten Juden sofort integrieren lassen. Die wollten sich integrieren lassen, sobald es möglich geworden ist. In Frankreich zum Beispiel, wo die Gleichberechtigung begonnen hat, sind die Juden innerhalb von 50 Jahren, von Anfang des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts, so gut wie alle verschwunden. Nicht physisch verschwunden, aber als Juden verschwunden. Sie sind normale Franzosen geworden. Nur da kamen immer neue. Als Ende des 19. Jahrhunderts der neue Antisemitismus entstand, der rassistische Antisemitismus, also nicht der religiöse mehr, sondern der rassistische, der den Juden sagte, selbst wenn ihr euch taufen lässt, macht das keinen Unterschied. Das Problem mit euch ist, dass ihr so geboren seid. Das könnt ihr gar nicht ändern. Ja, da konnten sich die Juden nicht mehr integrieren und da entstand die große Katastrophe, die wir kennen. Wenn man den Leuten, die nach Europa kommen, die in Europa leben wollen, die ihre Zukunft in Europa sehen, die Integration, die gesellschaftliche Integration ermöglicht, dann werden die meisten es tun. Das wollen sie. Sie wollen gar nicht zurück in die Länder, die sie verlassen haben. Sie wollen zwar ihrer Religion treu bleiben, nur na und. Es kann ja ein Holländer sein, der Katholik ist, ein anderer, der Protestant ist und ein Dritter, der Moslem und ein Vierter, der Jude ist. Das stört ja gar nichts. Aber gesellschaftlich müssen es keine Schranken geben, die es heute aber überall gibt.
Sie kennen Deutschland und die Deutschen sehr gut. Und eine Tatsache ist, dass ein Teil der Leute, die Welt verändert haben, nämlich jene Todespiloten von Al-Qaida, in Deutschland waren. Eine lange Zeit. Sie waren kaum beachtet. Kann es sein, dass die Deutschen sich besonders wenig dafür interessieren, was Menschen aus anderen Ländern in ihrem Land machen und sich besonders wenig dafür interessieren, sie zu integrieren?
Also natürlich kann man Deutschland kritisieren und man kann Fehler in Deutschland finden und ich kenne Publizisten, die das regelmäßig machen. Überall gibt es Fehler und überall gibt es viel zu verbessern. Zweifellos. Dennoch sage ich, dass Deutschland ein Vorbild für Gewissensforschung ist. Ich kenne kein Land, das jemals in seiner Geschichte so ein Prozedere, so ein Verfahren von Gewissensforschung durchgegangen ist wie Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Das war nicht immer so. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg haben die meisten Deutschen alles verdrängt. Und das war auch das große Problem, das wir damals mit Deutschland hatten, selbst in der Bundesrepublik. Ich spreche hier schon nicht von Nazi-Deutschland natürlich. Ja. Als die Deutschen alles verdrängt haben und wir sagten, man könne keinen ehrlichen Dialog mit den Deutschen führen, weil sie die eigene Identität verdrängen. Aber das hat sich dann allmählich im Laufe der 60er Jahre und besonders in den 70er Jahren völlig verändert. Und insofern ist Deutschland wirklich ein Vorbild in dieser Sache. Und ich glaube, dass es weniger Rassismus in Deutschland gibt als anderswo. Nicht, dass es keinen Rassismus gibt. Natürlich gibt es, es gibt Neonazis, es gibt alles Mögliche. Was besonders wichtig in Deutschland ist, ist nicht, dass die meisten Deutschen keine Rassisten oder keine Antisemiten sind. Das ist nicht die Hauptsache. Ich weiß ja nicht, wie viele Deutschen in den 20er Jahren Rassisten oder Antisemiten waren. Die meisten haben ja damals gar nicht für die Nazis gestimmt. Aber die meisten waren dem gegenüber gleichgültig. Es war denen egal, nicht deren Problem. Da gibt es Antisemiten, interessiert mich nicht. Heute, wenn Rassismus oder Antisemitismus in Deutschland auftaucht, wenn Neonazis aufschreiten, dann gibt es Protest. Da sind die Leute empört. Sie fühlen sich engagiert und sie wollen diese Erscheinungen nicht haben. Und deshalb ist Deutschland fortschrittlicher als andere.
Und wenn wir nach Amerika schauen, erhoffen Sie sich von den künftigen Entscheidungen, von der Präsidentschaftsentscheidung in Amerika, dass auch dort vielleicht stärker mit dem Islam gegen den Terror gekämpft wird? Ist das eine Hoffnung von Ihnen?
Ja, zunächst einmal möchte ich gerne wissen, wer die Wahlen gewinnt. Aber das wird anders aussehen als in Europa auf jeden Fall. Das Problem mit den Amerikanern ist, dass sie sich wenig für die Außenwelt interessieren. Wenn man in Amerika lebt, und ich habe ein paar Jahre in Amerika gelebt, habe dort auch studiert, da bekommt man selber den Eindruck, dass Amerika das Zentrum der Welt ist und eigentlich besteht die Welt aus den Vereinigten Staaten. Außerhalb den Vereinigten Staaten gibt es nur noch irgendwelche belanglose Dörfer. Man interessiert sich dafür nicht. Ich spreche jetzt nicht von einer Minderheit, die ich als New York Times Leser beschreibe. Es gibt viel mehr als New York Times Leser, die sich für die Außenwelt interessieren, die reisen, die mit Ausländern sprechen und so. Aber das ist eine Minderheit, die vertreten nicht die Massen der Amerikaner. Und wenn das selbst 10% der Bevölkerung sind, das heißt 30 Millionen, ist das immer nur eine kleine Minderheit. Die meisten interessieren sich so gut wie überhaupt nicht für die Außenwelt, aber wenn die Außenwelt sie angreift, dann sind sie schockiert, empört, verstehen gar nicht, was auf sie zukommt. Das war so nach Pearl Harbor, das war so natürlich nach dem 11. September. Und dann sehen sie überall Feinde, die man bekämpfen muss, und verallgemeinern, weil sie nicht auseinandersetzen können. So, jetzt sehen die Massen in Amerika ein Problem, die Terroristen, die Amerika bedrohen, die eine Gefahr für Amerika ist, das sind die Moslems. Wo lauert die Gefahr? In der arabischen Welt, in dem Iran, in dem Irak, in Afghanistan, also alles, wo Moslems sind. Und da verallgemeinern sie. Und das wird auch für einen Präsidenten sehr, sehr schwer sein, das zu überwinden, weil er ja seine Wähler braucht und seine öffentliche Meinung braucht. Wenn er dieses Problem überwinden will, dann muss er ein langjähriges Erziehungsprogramm unternehmen. Ob er ein amerikanischer Präsident, der mit dem Alltag sich auseinandersetzen muss, den Mut dazu hat, weiß ich nicht.
Avi Primor, Sie haben ein sehr optimistisches Buch geschrieben. Wie macht man das, wenn man so lange in der Politik und in der Diplomatie unterwegs ist, so viele Dinge erlebt hat? Wie behält man sich diesen Optimismus, dass man die Dinge lösen kann?
Ja, weil man versteht, dass man die Probleme lösen muss. Und da wird man, widmet man seinen Gedanken und seine Zeit der Frage, wie kann man das Problem überwinden. Wenn wir zum Beispiel von dem Problem, das uns so sehr beschäftigt, von dem Problem des israelisch-palästinensischen Konflikt spricht, da würden die meisten Leute sagen, aber nicht nur in aller Welt, auch in unserer Region, in Israel und in den arabischen Ländern, dass es eigentlich keine Lösung gibt. Man hat ja alles Mögliche schon probiert und man hat schon so viele Hoffnungen gehabt, das scheiterte immer, wir waren immer nur enttäuscht, also es gibt keine Lösung. In Wirklichkeit liegt die Lösung vollkommen auf der Hand. Man weiß genau, wie die Lösung aussieht. Es gibt seit dem Jahr 2000 bis heute mindestens 9 oder 10 bekannte Friedensprojekte, Friedensentwürfe, amerikanische, europäische, arabische, palästinensische, israelische und so weiter. Und das Interessante ist, dass sie alle die gleichen sind, die alle die gleichen Prinzipien, die alle die gleichen Komponenten haben, die alle das Gleiche predigen. Alle wissen genau, wie man das Problem lösen soll. Darüber hinaus stimmt die Mehrheit der Israelis, wie auch die Mehrheit der Palästinenser, diesen Projekten und Vorschlägen zu. Und die Regierungen auch. Also warum kann man das nicht in die Tat umsetzen? Was verhindert heute noch eine Lösung des Nahostkonfliktes? Die meisten Israelis wissen, dass wir nicht können, nicht dürfen über eine andere Bevölkerung herrschen. Das, ich würde sagen, 3/4 der Israelis haben sich damit abgefunden und das bedeutet, dass sie bereit sind, die besetzten Gebiete zu räumen und die Siedlungen zu räumen. Es gibt eine Minderheit, die dem nicht zustimmt, aus ideologischen Gründen, aber die Mehrheit will es. Bei den Palästinensern und ich würde sogar sagen, in allgemeinen, in der arabischen Welt, hat man sich damit abgefunden, dass man den Staat Israel aus dem Nahen Osten nicht wegfegen wird, dass man sich mit einem Staat Israel in dem Nahen Osten abfinden muss und wird. Also, was verhindert immer noch die Lösung? Es gibt ein Problem, das Hauptproblem, für das man keine Lösung hat, und das ist die Sicherheitsfrage.
Avi Primor, wir müssen jetzt zum Schluss kommen, und ich habe eine Frage noch an Sie, die über die Sicherheitsfrage
hinaus. Also die Lösung zur Sicherheitsfrage werden Sie in dem Buch lesen.
Dankeschön, Avi Primor. Eine kurze Frage noch. Sie haben das Buch Ihrer Enkelin gewidmet, Ihrer einjährigen Enkelin, und Sie haben gesagt, dass es eine andere Welt sein wird. In der Zeit, in der sie erwachsen sein wird. Wir hoffen, dass sie so sein wird, wie Sie sich wünschen in diesem Buch. Dankeschön, Avi Primor.
Ja, darf ich mal kurz sitzen? Danke, so ist das ja.